Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des News Aktuell Podcasts. Ich bin Nicola Wohlert und heute haben wir eine Frau bei uns zu Gast, die in den vergangenen 3 Jahren wohl viel über ihre Kerndisziplin, die Wissenschaftskommunikation, nachgedacht haben wird. Darüber zum Beispiel, wie sich Wissenschaftskommunikation in den vergangenen Jahren verändert hat, wie die vielen Stakeholder einer Universität auf den richtigen Kanälen erreicht werden können, oder darüber, wie man zum Beispiel am besten schwierige wissenschaftliche Sachverhalte so ausdrückt, dass sie von den unterschiedlichen Stakeholdern verstanden werden. Ihr hört schon, das wird spannend. Freut euch mit uns auf Claudia Russo, Pressesprecherin der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herzlich willkommen, liebe Claudia.
Dankeschön. Hallo.
Und als Co-Hostin ist heute an meiner Seite meine Kollegin Beatrix Thaar. Hallo, liebe Bea.
Hallo, liebe Nico und hallo, liebe Claudia. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ich mich auch. Hallo.
Claudia, du bist studierte Romanistin, wie wir herausgefunden haben, und hast nach dem Studium viele Jahre als freie Journalistin unter anderem für die Welt am Sonntag, die FDD und den Tagesspiegel gearbeitet. Du kennst also auch die berühmte andere Seite des Schreibtisches sehr gut. Und wie wir aus unserem Vorgespräch wissen, hast du auch Erfahrungen hinter dem Mikrofon gesammelt. Du hast auch für die ARD-Anstalten gearbeitet. Inwiefern helfen dir diese Erfahrungen als Journalistin heute in deinem Job als Öffentlichkeitsarbeiterin?
Ich denke, diese Erfahrungen sind Gold wert, wenn man die Seite des Schreibtisches tatsächlich wechselt, weil wenn man tagtäglich mit Journalisten, mit der Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat, ist es wirklich sehr, sehr wichtig zu wissen, wie ticken Journalisten, wie arbeiten sie, wie sieht ihr Alltag aus, wie wählen sie ihre Themen aus, wie funktioniert eine Redaktionskonferenz. Es fängt schon damit an, dass man wissen muss, wann tagen überhaupt die Konferenzen, wann rufe ich an, wann schicke ich meine Themenangebote, meine Pressemitteilungen. Und das sind ja alle Erfahrungen, die man im Laufe der Zeit, also ich im Laufe der Zeit sammeln konnte, auch eben weil ich auf der anderen Seite gearbeitet habe und auch besser verstehen konnte, also der sogenannte Angle of the Story, also wie pitche ich eine Geschichte, damit sie dann erfolgreich ankommt in einer Redaktion und nicht direkt als, ach, blöde PR abgestempelt wird und gar nicht ankommt. Also sage ich jetzt mal kurz salopp. Also daher denke ich mir, die andere Seite zu kennen und so gut wie möglich zu kennen, ist wirklich extrem wichtig. Das hilft im Alltag eine Kommunikationsabteilung oder eine Pressesprecherfunktion auf jeden Fall sehr.
Das waren ja oder sind ja die besten Voraussetzungen dann, um den Change zu machen in die PR, was du ja auch dann gemacht hast. Bist du ja auch nicht die Einzige. Es gibt ja viele dieser Wechsel aus dem Journalismus in die Unternehmenskommunikation. Du hast es nach 12 Jahren gemacht und bist nämlich dann bei Geox als PR-Referentin gestartet. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen erzählen, wie es dazu kam?
Die Pressestelle in Deutschland, also die war damals für die komplette Dachregion, also deutschsprachigen Raum zuständig, suchte tatsächlich eine Pressereferentin. Für mich war es ganz spannend, weil das war die Idee für ein börsennotiertes Unternehmen, in diesem Fall aus Italien. Ich komme ja selber aus Italien, daher hatte auch so diese sprachliche Ebene, die für mich besonders wichtig war, mit dem Headquarter in der eigenen Sprache auch noch kommunizieren zu können. Und diese Möglichkeit, diese Chance sozusagen für ein börsennotiertes Unternehmen in der Corporate Communications zu arbeiten. Das war extrem wichtig und da habe ich wirklich gelernt, wie man am besten Fakten und Zahlen darstellt, wann was kommuniziert wird. Das war tatsächlich der fachliche Schritt im Prinzip in Richtung anderer Seite der Kommunikation und was mich da, sagen wir so, etwas weniger begeistert hat, war das Thema Produktkommunikation und das war am Ende des Tages das, was mich dann dazu geführt hat, tatsächlich dann wieder zu wechseln.
Nun bist du seit ungefähr 3 Jahren, also ziemlich genau sogar mit dem Beginn der Pandemie, Kommunikationsleiterin und Pressesprecherin der Ludwig-Maximilians-Universität, kurz LMU. Wir kennen das aus anderen Gesprächen mit Gästen hier bei uns im Podcast. Der Einstieg in so einer Zeit ist ja schon eher besonders. Was hat dich bei deinem Start bei der LMU in deinem neuen Team am meisten begeistert?
Es war sicherlich eine sehr herausfordernde Zeit, wie man schön sagt. In der Tat, ich bin nicht nur mitten in der Pandemie, ich bin mitten im Lockdown eingestiegen. Das heißt, ich kam in diese riesige Struktur rein und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen meines Teams waren so gut wie alle im Homeoffice, vereinzelt mal hier im Büro. Ich habe mein komplettes Team zusammen gesehen, erst gut ein Jahr später. Also komplette Meetings vor Ort mit dem gesamten Team waren leider zu dem Zeitpunkt, das war Anfang Mai 2020, leider gar nicht möglich hier in München. Was mir dabei natürlich sehr geholfen hat, waren die Kollegen selbst. Also ihre Geduld, also ihre Fähigkeit, mir alles aufzuzeigen, also wie diese neue Struktur, die ich noch gar nicht wirklich kannte, funktioniert, welche Themen eine Rolle spielen. Also das war tatsächlich, sag mal so, das Wichtigste dabei. Und wie sie, also was mich besonders beeindruckt war, war vor allem, wie das Team es geschafft hat, in diesen schwierigen Zeiten tatsächlich doch den Alltag zu meistern. Weil meine Vorgängerin war auch schon seit einigen Monaten weg und dann kam die Pandemie rein mit vielen anderen Themen. Die Universität wurde plötzlich von heute auf morgen geschlossen. Es mussten viel mehr Themen kommuniziert werden, wie etwa die ganzen Corona-Maßnahmen, die gar nicht wirklich zu unserem Alltag vorhin gehört haben. Also ich muss wirklich ein großes Lob an das Team aussprechen, weil sie haben es echt geschafft, ohne Leitung in dieser schwierigen Zeit mit ganz ungewöhnlichen Themen gut durchzukommen.
Ja, da sieht man mal, wie wichtig so ein Team halt oder so eine Teamzusammengehörigkeit auch ist, um einfach so auf der Alltagsebene weiter zu funktionieren. Ne?
Absolut.
Oder schnell auch weiter zu funktionieren.
Und auch weiter zu kommunizieren. Ne? Das muss man nach außen transportieren und nach innen auch, ne? In der internen Kommunikation.
Die ist ja dann besonders wichtig geworden. Wir sprechen ja nachher nochmal sehr, sehr ausführlich natürlich über deine jetzige Funktion und über die Kommunikation bei der LMU. Ich würde gerne nochmal aber eins nicht unerwähnt lassen. Du warst ja nach Georgs dann relativ lange bei Roland Berger und dafür das Marketing und die Kommunikation im Dachraum verantwortlich und bist dann ja zur LMU gewechselt, auch in die Kommunikation von Roland Berger zur LMU. Na, was konntest du da mitnehmen?
Ganz viel. Also obwohl die zwei Welten natürlich inhaltlich sehr unterschiedlich sind. Roland Berger, Unternehmensberatung, das war inhaltlich gesehen die reine Wirtschaft, aber auch da in der gesamten Bandbreite von A bis Z. Und hier ist die Welt der Wissenschaft und der Forschung und der Lehre, aber auch von A bis Z. Wir sind ja eine Volluniversität. Wir haben 18 Fakultäten plus etliche Forschungseinrichtungen. Wir haben 53.000 Studierende, wir sind die größte deutsche Universität, wenn wir so wollen, und über 800 Professoren. Das heißt, was wirklich eins zu eins gleich geblieben ist, ist diese Vielfalt, ne? Und was erforderlich ist natürlich in der Kommunikation, ist die Fähigkeit, wahnsinnig agil zu sein und flexibel, mental flexibel und auch im Alltag, im operativen Bereich sehr flexibel, weil die Themen halt so unterschiedlich sind, weil jeden Tag ein neues Thema reinkommt, entweder von außen getriggert durch Presseanfragen oder durch unsere Kollegen und Experten und Expertinnen, die Themen generieren, weil sie ihre Forschung machen und diese Forschungsergebnisse auch entsprechend kommunizieren wollen. Das heißt, diese Vielfalt und diese Flexibilität, die habe ich im Alltag bei Roland Berger tatsächlich sehr gut verinnerlichen können und auch in der Kommunikation entsprechend umsetzen können. Und das hat mir natürlich sehr, sehr geholfen an so einer großen Universität wie der LMU.
Jetzt machen wir mal einen gemeinen Schritt. Und zwar, du bist ja vor 3 Jahren da ungefähr dann von Roland Berger dann zur LMU gekommen. Und jetzt frage ich dich aber dennoch, wenn du mal auf die letzten 7 Jahre mal guckst, wie weit hat sich die Rolle der Wissenschaftskommunikation verändert? Also sowohl auf der Seite der Kommunikatoren, der Wissenschaftskommunikatoren, als auch auf Seiten der Empfänger. Also ich habe hier jetzt vor allem Menschen im Blick, die Falschinformationen aufsetzen. Wie könnt ihr dem entgegensteuern?
Also ich glaube schon, dass die Welt der Forschungskommunikation sich in den letzten 7 Jahren sehr stark verändert hat, obwohl ich erst seit 3 Jahren hier an der Universität arbeite. Das bekomme ich schon deutlich mit in den Gesprächen, in unserem Austausch innerhalb des Kommunikationsteams, wo wir natürlich uns regelmäßig über die neuen Trends in der Kommunikation, über die Anforderungen, über die Zielgruppen unterhalten und wie diese Zielgruppen zu erreichen sind für uns. Also wir haben die Forscher und Forscherinnen, wir haben die Studierenden, wir haben die Mitarbeitenden, wir haben die breite Öffentlichkeit und das ist auch ein immer wichtigerer Punkt. Also wie erreiche ich die breite Öffentlichkeit in einem Dialog, in einem offenen Dialog durch Veranstaltungen, durch Social Media, durch andere Kanäle. All das war vielleicht noch vor der Pandemie noch nicht so wirklich so kritisch, wie es geworden ist. Also die Pandemie hat schon gezeigt, dass immer mehr Menschen, immer mehr Bürger und Bürgerinnen Bürgerinnen, die früher vielleicht mit der Welt der Forschung und der Universität nicht so viel zu tun haben, seitdem wir diese Pandemie erlebt haben und das ganze Thema rund um die Virologie, tatsächlich, also die Öffentlichkeit hat tatsächlich diese Thematik der Forschungskommunikation für sich entdeckt. Menschen wollen wissen, wie funktionieren Viren, was kann man denn dagegen unternehmen? Sie brauchen eine transparente und auch klare Kommunikation. Diese Thematik hatten wir vor kurzem in einem Gespräch bei uns, in einer Podiumsdiskussion an der Universität. Also wir haben dieses Jahr eine Reihe veranstaltet namens Science Talks, eine offene Veranstaltung, die wir zeitgleich auch hybrid übertragen haben. Und wir hatten eine der erfolgreichsten Veranstaltungen war mit Professor Wieler vom RKI und einer unserer Virologen, Herr Professor Kepler. Und ein der wichtigsten Fazits, die sie tatsächlich zusammengefasst haben am Ende der Veranstaltung war, wir brauchen grundsätzlich eine transparentere, klarere Forschungskommunikation nach außen, die so viele Menschen mitnimmt wie möglich, eben um zu vermeiden, dass sich dann andere Gruppen, Querdenker, Betreiber von Fake News und so weiter tatsächlich sich einfach mal ausbreiten können und die Bühne der Öffentlichkeit für sich komplett in Anspruch nehmen. Das ist der richtige Weg, ist wirklich so offen und so klar wie möglich, so objektiv wie möglich auch die Ergebnisse der Forschung aufzuzeigen und zu kommunizieren. Natürlich in einer Sprache, die für die Bürger und Bürgerinnen auch verständlich ist, damit Ängste abgebaut werden, damit keine Missverständnisse entstehen.
Das sind ja dann schon eigentlich relativ gut zusammengefasst, die Learnings, die man vielleicht so auch, die großen Learnings, die man aus dieser Pandemie gezogen hat für die Wissenschaftskommunikation. Das heißt aber auch für mich, dass, wenn ich es jetzt vergleiche mit der Vergangenheit, der Aufwand, der Arbeitsaufwand größer geworden ist, weil einfach mehr Kommunikation eingefordert wird und auch sicher von Seiten der Wissenschaft das getan werden möchte. Jetzt, du hattest ja schon kurz angerissen, eure riesige Bandbreite an Stakeholdern, ne? Also Studenten, Mitarbeiter, die ganzen Forschenden, die Lehrenden, der ganze Verwaltungsapparat bis hin natürlich zu einer der großen Zielgruppen, die ihr jetzt in der Kommunikation habt, ne, die Medienschaffenden. Wenn wir jetzt mal ein bisschen die Flughöhe verlassen und in eure konkrete Arbeit reingucken, wie seid ihr denn in der Pressestelle bei der LMU aufgestellt, um eben genau diese riesige Bandbreite an Zielgruppen bedienen zu können? Seid ihr da in verschiedene Aufgabengebiete unterteilt, extern, intern, Social Media, Veranstaltungen? Also wie seid ihr da aufgestellt?
Wir haben vor 2 Jahren mit dem Relaunch unserer zentralen Webseite ein Newsroom implementiert bei uns in der Kommunikation. Das heißt, wir setzen auf eine 360-Grad-Kommunikation, wenn wir so wollen, wo wir tatsächlich gemeinsam in Redaktionskonferenzen alle Kanäle besprechen und dann entsprechend redaktionell bespielen. Das heißt, wir schauen uns die Themen an, die entweder wir selber aufsetzen, weil wir auf gewisse Ideen und Themen kommen oder weil sie an uns herangetragen werden im Prinzip durch die Forschung, durch die Studierenden, durch die Mitarbeitenden oder durch die Journalisten auch und dann besprechen wir gemeinsam in diesem Newsroom, also mit allen Kanälen zusammen, wie wir das Thema aufsetzen wollen. Also eine Kommunikation, die alle Themen über einen Kamm schert, wäre am Ende des Tages wahrscheinlich eine 0815-Kommunikation und das wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen immer ein bisschen oder gar sehr die Zielgruppen vor Augen haben und entscheiden, ist dieses Thema so tief oder so spitz, dass es wirklich nur ein Thema für einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dann gibt es bestimmte Formate, seien es jetzt Interviews oder Online-Meldungen oder Kurzmeldungen, die eine gewisse Flughöhe haben und wo wir wissen, das ist jetzt kein Thema für die ganz breite Öffentlichkeit. Dann haben wir Themen, wo wir sagen, das ist auf jeden Fall ein Fachthema, aber dahinter steckt mehr und wir können diese Thematik tatsächlich auch mehr in die Breite kommunizieren. Dann planen wir auch entsprechende Social-Media-Kampagnen zum Beispiel oder auch noch Videoproduktionen, Interviews oder ganze Beiträge, die wir dann eben auch über die Webseite oder über Social Media oder beides bespielen. Das Gleiche betrifft auch die Pressemitteilungen und natürlich die interne Kommunikation. Das ist auch wieder eine ganz eigene Welt, wo manche Themen aus der Forschung möglicherweise auch eine Rolle spielen. Ansonsten haben wir noch andere Themen, die eher die Belegschaft betreffen und das Arbeiten und Zusammenleben hier an der LMU, in der LMU-Community. Genau. Das heißt, wichtig ist für uns, dass wir diese ganzen Kompetenzen tatsächlich mehr mehrfach innerhalb des Newsrooms bedienen können. Wir haben zwar schon ein paar Spezialisten, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Forschungsredaktion für die Forschungsthemen, die aus dem Bereich der Naturwissenschaften kommen, benötige ich natürlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die eine entsprechende Ausbildung in einem naturwissenschaftlichen Fach haben, sei es jetzt eine Biologie oder eine Physik oder eine Medizin oder Umweltwissenschaften. Das sind Profile, Menschen, die tatsächlich genug Erfahrungen haben, um gewisse Themen, wissenschaftliche Papers zu verstehen, Interviews zu formulieren und zu führen mit unseren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und am Ende einen Text daraus oder mehrere Texte für verschiedene Kanäle daraus zu machen, die dann eben aber auch für das breite Publikum verständlich sind. Sie haben sozusagen eine, ja, auch eine Mediatoren-, eine Übersetzerfunktion am Ende des Tages, ne? Dass ganz schwierige Themen, komplexe Sachverhalte tatsächlich an den Mann, an die Frau gebracht werden. Und deshalb haben wir schon ein paar spezielle Kompetenzen innerhalb des Teams oder die Social-Media-Kollegen, das sind tendenziell etwas jüngere, digital affinere Kollegen und Kolleginnen, die sich bei den Social-Media-Kanälen, die wir bedienen, tatsächlich sich zu Hause fühlen, sagen wir mal so, selber dort schon lange aktiv sind und ohne Berührungsängste diese Thematik der Social-Media-Kanäle tatsächlich auch selbst in der Hand haben können. Und innerhalb dieses Teams haben wir natürlich dann aber auch Redundanzen, weil wir uns auch mal vertreten müssen. Das heißt, niemand ist alleine in einem bestimmten Bereich. Da müssen mindestens 2, 3 Kollegen in der Lage sein, gewisse Kanäle zu bedienen oder gewisse Interviews zu führen oder Themen zu behandeln. Also ja, es gibt schon eine Fachkompetenz oder mehrere Fachkompetenzen. Es gibt aber auch Redundanzen und Überschneidungen. Und ich bin ja auch der Meinung, und das leben wir auch im Alltag, dass wir unseren Kommunikationskolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geben sollen, auch neue Wege sozusagen zu erkunden in der Kommunikation. Das heißt, wenn ein Forschungsredakteur, der jahrelang ein Magazin produziert hat, sagt, ich möchte aber gerne Posts vorbereiten für die Social-Media-Kanäle oder ein Video-Interview mit diesem Forscher oder dieser Forscherin führen, ich freue mich. Das soll geschehen.
Ja, ist auch total wichtig, glaube ich, dass man eben diesen Weiterentwicklungswünschen auch gerecht wird, ne? Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist schon bei euch im Team zumindest in großen Teilen ein wissenschaftlicher Hintergrund da und aufgefüllt noch mit dem Kommunikationswissen oder mit der Kommunikationsexpertise.
Auf jeden Fall extrem wichtig, weil wir haben, wie gesagt, auch sehr, sehr komplexe Themen, akademische Themen, Forschungsthemen, die kommuniziert werden müssen. Und da benötigt man erstmal im Hintergrund eine gewisse Ausbildung, um überhaupt selbst in der Lage zu sein, gewisse Inhalte zu verstehen. Wenn ich die Inhalte nicht verstehe, dann kann ich sie als Kommunikatorin nicht weiter transportieren. Da fühle ich mich jetzt nicht in der Lage. Ich bin ja selber eine Geisteswissenschaftlerin und könnte wahrscheinlich jetzt ein Physikpaper nicht entziffern. Also da wäre das Ende der Machbarkeit. Und wir haben bei uns im Team natürlich auch sehr viele Geisteswissenschaftler. Die meisten Kommunikatoren und Kommunikatorinnen kommen tendenziell von geisteswissenschaftlichen Fächern. Und das ist ja auch wichtig, weil wir eben auch an der Universität auch sehr, sehr viele Fakultäten aus diesen Bereichen haben. Daher passt es wunderbar. Aber wir wissen auch, dass wir ganz andere Fakultäten haben und die müssen auch entsprechend berücksichtigt werden in der Kommunikation. Und deshalb brauche ich für diese Themen auch ein Pool an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die tatsächlich diese Art von Ausbildung haben. Natürlich müssen diese Kollegen aber auch die entsprechenden Kommunikationsfähigkeiten mitbringen. Das heißt, gute Artikel schreiben können, eine Geschichte hinter dem Paper erkennen können. Also das sind ganz, ganz substanzielle Aspekte, ne, die da eine Rolle spielen.
Du hast uns schon beschrieben, mit wie vielen Stakeholdern du zu tun hast. Also es betrifft Kolleginnen und Kollegen, es betrifft Studierende, die ganzen vielen Fakultäten. Stichwort interne Kommunikation. Ich kann mir vorstellen, dass das eher vielfältig ausgeprägt ist, will ich es mal nennen. Wie haltet ihr die alle auf dem Laufenden? Habt ihr ein Intranet, vielleicht sogar ein Social Intranet? Wann informiert ihr die Betreffenden mit welchen Inhalten, über welche Wege?
Wir haben ein Intranet, bestehend sogar aus zwei Portalen, weil wir eben so breit gefächert sind. Wir haben per se schon eine riesige Verwaltung als große Universität. Dann haben wir die Fakultäten, das ist ja die akademische Welt mit einer eigenen Verwaltung drin, plus die ganzen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Das heißt, selbst in der internen Kommunikation haben wir unterschiedliche Zielgruppen, die wir versuchen eben über die Portale, über die aktuellen News auf dem Laufenden zu halten. Das war natürlich eine ganz große Herausforderung in Pandemiezeiten, weil sich auch die Corona-Maßnahmen regelmäßig verändert haben und dann mussten alle Portale, alle News aktualisiert werden. Wir nutzen aber auch sehr klassisch auch noch E-Mail-Systeme. Also E-Mails werden immer noch gelesen. Also vor allem, wenn Sie wissen, die kommen von der zentralen Kommunikation, da kann sein, dass irgendwie eine wichtige News dahinter steckt. Wir haben auch Blogs-Möglichkeiten bei uns auf dem Portal, werden je nach Thema so immer wieder mal gerne benutzt, aber jetzt auch nicht übermäßig, würde ich sagen. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen informieren sich aber auch über die Universität und die vielen Themen, die uns betreffen, auch über die externen Kanäle. Das heißt, die externe Webseite wird sehr stark benutzt, in Anspruch genommen, auch gelesen. Dadurch, dass wir jetzt diesen Newsroom seit 2 Jahren haben, der ist prominent auf der Startseite der LMU platziert, bekommt man sofort die letzten News aus unserer Forschung und Campuswelt tatsächlich täglich präsentiert, serviert auf eine sehr schöne Art und Weise. Das heißt, Sie lesen auch viel auf der Webseite und folgen natürlich auch unsere Social-Media-Kanälen. Also wir sind auf 4 Kanälen unterwegs und mehr oder weniger rund um die Uhr. Daher haben Sie dort viele, viele Möglichkeiten, sich auf dem Laufenden zu halten.
Gucken wir doch noch mal ein bisschen tiefer rein in Social Media, weil ich das ganz spannend finde. Das ist, glaube ich, eine der Medientypen, wenn man das so bezeichnen kann, die sich jetzt am schnellsten entwickelt und verändert haben und viel Impact haben auch auf unsere Arbeit. Deswegen, welche Kanäle bespielt ihr denn aktuell?
Wir bespielen zentral 4 Kanäle, und zwar Twitter, Facebook, Instagram und LinkedIn. Wir haben außerdem auch noch einen YouTube-Kanal, wo Videos sozusagen platziert werden, unterschiedliche Produktionen aus der LMU-Welt, und meistens aber die aktive Kommunikation läuft dann über die anderen 4 Kanäle und wir verlinken dann auf die Video auf YouTube. Wir haben, beziehungsweise die LMU hat im Jahr 2009 angefangen, den ersten Kanal zu bespielen, und das war Twitter, und danach kam Facebook, es folgte dann Instagram und als letzter Kanal kam dann LinkedIn. LinkedIn habe ich noch in meiner Zeit mehr oder weniger aktiviert im Jahr 2020, weil ich diesen Kanal auch schon sehr gut aus meiner Erfahrung bei Berger kannte, und das ist auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Kanal. In der Tat sind LinkedIn und Instagram die 2 Kanäle, die seit 2, 3 Jahren am meisten wachsen, was die Followerzahlen und die Interaktionen betrifft. Also, und alle Kanäle bespielen wir sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch.
Gleich in einem Post, das würde mich mal interessieren, oder in 2 Posts dann jeweils?
Meistens in 2 Posts. Okay. Meistens in 2 getrennten Posts.
Ich kann mir vorstellen, dass ihr natürlich da ein bisschen differenziert, was jetzt so die Zielgruppen betrifft und deswegen also entsprechend auch die Inhalte. Welche Ziele verfolgt ihr denn? Vielleicht kannst du es ja so ein bisschen mal runterdeklinieren oder so wie du möchtest. Je nach Kanal gibt es wahrscheinlich Unterschiede auch.
Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt im Laufe der letzten Jahre gemerkt, also dass Facebook und Insta sehr wichtig für uns sind, vor allem für die Kommunikation mit den Studierenden und mit den jüngeren Forschern, aber vor allem mit den Studierenden und auch ein bisschen mit den Alumni der LMU. Davon gibt es auch ganz viele. Das ist sozusagen der schnellere Weg, also sozusagen die Campus-Community zu erreichen, wenn wir zum Beispiel Deadlines haben im Bereich der Immatrikulation oder Öffnungszeiten von Bibliotheken oder in den letzten Jahren, als wir während der Pandemie die Universität tatsächlich schließen mussten zum Teil, dann war es ganz wichtig zu wissen, was ist offen, was ist zu, wann werden wir wieder öffnen, Maskenpflicht und so weiter. Ja? Diese Themen, die auch schnell kommuniziert werden müssen, oft ad hoc, und daher die Notwendigkeit, viele Leute schnell zu erreichen. Twitter und LinkedIn sind unsere bevorzugten Kanäle für die Forschungskommunikation. Da merken wir, da sind natürlich sehr, sehr viele Forscher und Forscherinnen, nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt unterwegs. Da entstehen sehr, sehr viele Interaktionen und interessante Austauschmöglichkeiten, auch Kommentare. Und auf Twitter insbesondere haben wir natürlich auch die offiziellen Regierungsvertreter, Ministerien, andere Forschungseinrichtungen, die auch schauen, was wir kommunizieren, genau wie wir auch schauen, was sie denn kommunizieren. Und daher ist für uns ganz wichtig, auf diesen Kanälen diese Kommunikation, vor allem die Forschungskommunikation, zu betreiben.
Weil du es ja gerade schon gesagt hast, kommentieren und so, das ist ja ein wesentliches Merkmal von Social Media, eben diese Dialogorientiertheit oder potenzielle Dialogorientiertheit. Und das ist ja, glaube ich, gleichzeitig auch eine Herausforderung, wie man so schön sagt. Ne, Stichwort Shitstorm, Kontroverse, unter die Gürtellinie, Tonalität. Habt ihr da schon Erfahrung mitgemacht?
Ich muss gestehen, also unsere Forscher und Forscherinnen sind jetzt noch nie wirklich frontal attackiert worden, wie es bei manchen anderen schon der Fall war. Ich muss zurückdenken an die Anfänge der Pandemie, wo manche Virologen und Virologinnen im Lande, die sehr prominent auf Social Media unterwegs war, tatsächlich richtige Shitstorm-Kampagnen aushalten mussten, zum Teil nach einer Weile überlegt haben, die Social Media Kanäle komplett zu verlassen, weil es ihnen einfach mal zu nahe ging. Klar, der Ton macht die Musik am Ende des Tages und das gilt auch und vor allem für Social Media, wo wir sehen tatsächlich, dass immer mehr Hetzkampagnen dann zum Teil entstehen. Da sind wir bis jetzt, was unsere Forscher und Forscherinnen betrifft, also Gott sei Dank zum großen Teil verschont gewesen. Wir empfehlen auch immer, man muss nicht jeden Kommentar wieder kommentieren oder darauf eingehen. Also wenn es ein vernünftiger Austausch ist oder werden kann, dann macht es Sinn, darauf einzugehen. Wenn nicht, bietet man möglicherweise Menschen, die nicht wirklich ernst zu nehmen sind, vielleicht doch noch eine breitere Bühne, als es sein sollte. Also dann sollte man gewisse Dinge einfach mal sacken lassen, wenn es wirklich ganz heftig wird. Aber das kann man jetzt nicht pauschal sagen. Das muss man Fall für Fall beurteilen. Kann man auch immer noch Kommentare löschen, wenn sie wirklich auf Hetze und Hass machen. Es gibt natürlich auch Extremfälle, wo man tatsächlich auch die Polizei einschalten sollte, wenn es wirklich um Drohungen geht. Also das ist jetzt noch nicht der Fall gewesen, aber in der Literatur der Social Media kann natürlich alles passieren. Also das wünschen wir uns nicht, aber klar, möglich ist es. Ja.
Es gibt ja neben der Corona- und Wissenschaftskommunikation gibt es ja noch viele andere wissenschaftliche Themen, wie wir auch von dir gehört haben. Ja, ich weiß nicht, wie viele Fakultäten machen das jetzt nochmal bei euch. Ein anderes Thema, was uns, unsere Kinder und auch vielleicht unsere Enkel schon umtreibt, ist ja die Klimakrise bzw. der Klimawandel. Wie schätzt du die Wissenschaftskommunikation in diesem Kontext ein? Oder anders gefragt, was habt ihr für Learnings aus den letzten Jahren für eure Kommunikation in der LMU dafür gezogen?
Auch an der LMU haben natürlich sehr viele Forscher und Forscherinnen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, vor allem in bestimmten Feldern wie Umweltwissenschaften, Geowissenschaften zum Beispiel, aber auch in der Physik haben wir zum Teil Professoren, die sich mit verschiedenen Aspekten der Umweltwissenschaften auseinandersetzen. Wir sind ja auch eine Universität, die Grundlagenforschung betreibt. Das muss man ja auch immer wieder spezifizieren. Also wir machen keine angewandte Forschung, sondern wir sind die Basis, also der Ursprung der Forschung in ganz vielen Feldern. Und oft ist der Schritt natürlich bis zur angewandten Forschung noch einen Tacken weit weg von uns. Andererseits sagen wir immer, ohne Grundlagenforschung sozusagen, die gewisse Prinzipien und erforscht und Experimente durchführt, gäbe es danach auch keine angewandte Forschung. Also wir sind sozusagen die Basis, die Grundlagen dafür. Nichtsdestotrotz also werden gewisse Themen, die für die breite Öffentlichkeit relevant sind, tatsächlich auch bei uns oft angesprochen und zwar immer öfter. Wir sehen zum Beispiel, dass die ganze Thematik rund um das Thema CO2-Abbau zum Beispiel immer wichtiger wird. Wir haben jetzt gerade Ende des vergangenen Jahres eine größere Produktion zum Beispiel zu diesem Thema CO2-Abbau in der Landwirtschaft gemacht. Das war eine sehr große, sehr ausführliche Berichterstattung. Wir haben uns dort ein neues Format angeeignet und zwar das Format der Long Reads, also diese Multimedia-Formate, die sehr aufwendig sind. sind, wo man tatsächlich ganz viele verschiedene Kommunikationstools in einem Format bündelt. Das heißt, Text überlappt mit Bildern, Infografiken und Videomaterial. Alles um diese Thematik rund um, wie kann man CO2 abbauen, wo entstehen die meisten CO2-Emissionen weltweit mit Karten der gesamten Welt, dann unterteilt nach Ländern, also mit einer Fülle an Informationen, die wirklich extrem reich war. Und wir haben gemerkt, weil wir dann eine entsprechende Kommunikationskampagne dazu über Social Media, über kürzere Meldungen, über Pressemitteilungen gemacht haben, wir haben gemerkt, wie groß das Interesse der Öffentlichkeit für diese Themen rund um die Umwelt, um die Nachhaltigkeit ist. Und die Tatsache, dass wir dadurch auch immer wieder neue Anfragen durch die Presse generieren zum Beispiel oder dass unsere Experten dann auf Podien eingeladen werden, um darüber zu sprechen und das Thema zu vertiefen, zeigt uns, dass dieser Teil der Forschungskommunikation sehr wichtig ist, jetzt schon und immer wichtiger wahrscheinlich werden wird in den kommenden Jahren.
Ich finde es total spannend. Vielleicht magst du uns im Nachgang, gibt es da irgendwo einen Link zu dieser CO2-Abbau-Kampagne? Oder das fände ich total spannend. Vielleicht ist es ja auch für unsere Hörerinnen interessant. Das könnten wir ja dann in die Description mit reinpacken.
Sehr gerne. Sehr lesenswert.
Dann gucken wir jetzt abschließend mit dir, liebe Claudia, in unsere berühmte Glaskugel, mit der wir immer am Ende in die Zukunft gucken wollen. Und deswegen meine Frage an dich, was glaubst du, wie wird Wissenschaftskommunikation in Zukunft ausschauen? Also welche Trends, welche Themen, eins hattest du ja schon genannt, ne? Welche Herausforderungen, um wieder das schöne Wort zu nennen, werden wir in den kommenden Jahren haben? Was glaubst du oder was wünschst du dir vielleicht für die Wissenschaftskommunikation?
Also ich hoffe, dass meine Glaskugel heute transparent genug, um die richtigen Trends zu identifizieren. Schauen wir mal. Also ich würde vielleicht drei Trends nennen, die, wo ich glaube, dass es tatsächlich auch in den nächsten, es geht jetzt schon dahin, aber es wird wahrscheinlich noch stärker dahin gehen in den kommenden Jahren. Also einmal ist dieses Thema der 360-Grad-Kommunikation. Also früher hat man eine Webseite gehabt oder man hat ein Magazin gehabt für Forschungsthemen. Man hat zwischendurch eine Pressemitteilung geschrieben. Das war die Vergangenheit. Es ist jetzt heute schon so, das haben wir vorhin kurz angesprochen, dass wir viel mehr die Kommunikation als gesamte Welt sehen sollten, ne? Über verschiedene Kanäle, als Mix von verschiedenen Kanälen, wo die Themen dann je nach Zielgruppen bespielt werden. Die Leser, die Öffentlichkeit wollen sich auch ein bisschen selber auch aussuchen, wie sie sich über gewisse Themen informieren. Also daher müssen wir ihnen die Möglichkeit geben, uns auf Social Media zu finden, eine Videoproduktion anzusehen oder sich ein Magazin durchzulesen, wenn sie viel mehr in die Tiefe gehen wollen. Das zweite Thema, was sicherlich auch mit dieser 360-Grad-Kommunikation sehr eng verwoben ist, ist das Thema Digitalisierung. Das merken wir jetzt schon, wie stark die Digitalisierung die Kommunikation im Alltag beeinflusst. Natürlich hat die Pandemie Zeit einen riesen Schwung sozusagen in diese Richtung bedeutet. Wir haben hier an der LMU ein sehr hochkarätiges und hochwertig produziertes Forschungsmagazin namens Einsichten zum Beispiel. Und wir arbeiten jetzt sehr stark dran nach der Entwicklung eines E-Papers. Das war der erste Schritt sozusagen. Wir arbeiten jetzt wirklich an einer kompletten Digital-Magazin-Strategie, weil wir sehen, das ist die Zukunft und durch Digitalformate, zum Beispiel eines Magazins, haben wir die Möglichkeit, gewisse Themen dann schneller und besser auch über andere Kanäle anzuteasern, anzukündigen oder eben nochmals zu bespielen, wenn das Thema auch später nach dem Erscheinen des Magazins relevant wird. Also Digitalisierung als zweites Thema, als zweiter Trend. Und das dritte haben wir auch schon vorhin gehört, aber ich glaube, das wird auch noch stärker werden, ist das Thema Public Outreach. Das heißt, wie erreiche ich die breite Öffentlichkeit, die vielleicht mit der akademischen, mit der Forschungswelt an sich ursprünglich nicht wirklich viel zu tun hat, aber die trotzdem immer mehr oder immer stärker Interesse zeigt für Themen, die tatsächlich mit der Forschung und mit den neuen Forschungsentwicklungen zu tun haben. Nehmen wir jetzt mal wieder unsere Nachhaltigkeitsthemen, CO2-Abbau, Umwelt. Umwelt, aber auch Gesundheitsthemen ganz wichtig. Das merken wir jetzt schon an diesen Veranstaltungsreihen, die wir immer wieder organisieren, zum Beispiel die Science Talks als Hybridformat in diesem Jahr, in diesem Wintersemester. In den vergangenen 2 Jahren, wo wir gar keine Präsenz haben durften, haben wir rein Digitalformate entwickelt. Einmal hatten wir die Corona-Lectures, passend zu Pandemiezeiten. Dann hatten wir die KI-Lectures im Sinne von künstlicher Intelligenz, wo wir die Möglichkeiten, die Chancen und Herausforderungen in ganz vielen verschiedenen Anwendungsbereichen aufgezeigt haben. Und anhand dieser Veranstaltungen und viele andere Formate, die wir regelmäßig haben, merken wir, wie groß das Interesse der breiten Öffentlichkeit ist für die Forschungskommunikation, und daran wollen wir auch arbeiten.
Sehr spannend, würde ich dann sagen, und sehr transparent. Deine Glaskugel, sehr konkret. Super. Also ich glaube auch, dass Wissenschaftskommunikation eigentlich schon länger nicht mehr in diesen Elfenbeintürmen stattfindet. Da hat sich, finde ich, jetzt schon sehr, sehr viel getan. Und dann wünsche ich dir und euch in der Wissenschaftskommunikation auf jeden Fall, dass ihr immer mehr in die breite Öffentlichkeit kommt mit euren multimedialen, multikanalen und natürlich digitalen Formaten und Wegen und Instrumenten. Ganz spannend. Danke, liebe Claudia.
Ich sage auch Dankeschön. Und der schönste Satz, der mir hängen geblieben ist, Teilsatz, ich gebe es zu, Menschen wollen wissen. Das fand ich schön. Vielen Dank.
Gerne, sehr gerne. Euch auch alles Gute.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.